ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich lade mir regelmäßig Gäste ein, die mit ihrer Leidenschaft Großes erreicht haben. Und hinter Sportchampions und Olympiasiegern zum Beispiel stecken immer unglaubliche, große und kleine Geschichten, wie mühsam sie sich erarbeitet haben, was am Ende vielleicht leicht aussieht und welche Opfer sie gebracht haben. Das habe ich in vorherigen Podcasts schon besprochen, zum Beispiel mit Turner Lukas Dauser oder Turnerin Elisabeth Seitz oder auch Box-Europameister Simon Zachenhuber.
Willst du es wirklich antun? Das wird hart, Simon. Das kann ich dir versprechen. Das wird richtig, richtig hart.
In dieser Folge geht es auf die Judomatte mit unserer zweifachen Bronzemedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen in Tokio und unserer Fahnenträgerin 2024 in Paris, Anna-Maria Wagner.
Talk mit Thies.
Mir ging es so elendig, ich gesagt, boah, die Leute, die sehen diese Anna-Maria, die diese Medaillen hat und wie toll das alles ist, aber die sehen gerade nicht, wie es mir eigentlich geht und das ist irgendwie, da ist was falsch. Ich habe mein ganzes Leben dem untergeordnet. Es war ein Kindheitstraum. Ich habe in dem Jahr alles erreicht, wovon andere ihr Leben träumen. Gerade an einem Wettkampftag, wenn ich morgens aufstehe, ab dem Zeitpunkt, wo ich wach bin, Game Day. Da gibt es nicht ein einziger negativer Gedanke. Gerade in der schlimmen Phase, dann nochmal im Januar, dachte ich so wirklich, boah, wenn das jetzt irgendwie das Ergebnis von diesen ganzen Medaillen ist und von dem Erfolg, dann will ich den nicht. Und habe dann schon überlegt, boah, will ich überhaupt den Sport noch? Also ich habe schon überlegt, aufzuhören, weil das Gefühl halt einfach so unangenehm war und ja so eklig, dass ich gesagt habe, boah, ich weiß nicht, ob es das wert ist, dass es mir so geht.
Anna-Maria Wagner, die nach der laufenden Saison ihre Karriere beenden wird. Sie war zweimal Weltmeisterin, sie hat zwei olympische Bronzemedaillen gewonnen, das war in Tokio 2020. Danach fiel sie allerdings in ein tiefes mentales Loch. Es war eine schwere Zeit, aber sie hat sich zurückgekämpft, mental und körperlich. Hat dann nochmal versucht, in Paris ihren Traum von Gold zu erfüllen, blieb aber ohne Medaille, was eine große Enttäuschung war. Was blieb, war ein anderer Höhepunkt. Sie war die Fahnenträgerin für das deutsche Team in Paris 2024 zusammen mit Basketballstar Dennis Schröder. Wie sich das angefühlt hat, welche Rolle der Kopf beim Judo spielt, wie sie sich aus einer postolympischen Depression zurückgekämpft hat und wann Annalena Baerbock sie in den Arm genommen hat, das erzählt sie hier. Anna-Maria kommt ursprünglich aus Ravensburg, war die letzten Jahre in Köln als Sportsoldatin, bevor sie dann für ihr letztes Jahr in der Judo-Bundesliga jetzt nach Stuttgart zurückgekehrt ist. Dort haben wir uns auch getroffen. Sie kam gerade vom Training, immer noch in Trainingsmontur, die schwarze Trainingsjacke mit dem gelben Abzeichen und dem schwarzen Adler. Darauf stand dann Bundeswehr, Spitzensport und die Ärmel grau abgesetzt mit geometrischen Mustern, die sich aus einer Serie von sechseckigen oder wabenartigen Formen zusammensetzen. Alleine das strahlt schon Dynamik aus. Besonders interessant wurde es natürlich, als sie über die schweren Zeiten gesprochen hat. Sie ist von Anfang an damit sehr offen umgegangen und hilft natürlich auch so anderen. Guckt mit mir zusammen in den Kopf eines Champions oder einer Championette oder so.
Ein Podcast von SWR3.
Herzlich willkommen hier.
Hallo und herzlich willkommen. Danke, dass ich hier sein darf.
In Stuttgart.
Yeah.
Du bist wieder für dein letztes Jahr in Stuttgart gelandet. Da, yeah, wo alles angefangen hat im Prinzip, mit dem Leistungssport. Du hast sehr große Sehnsucht gehabt nach den Schwaben.
Ich glaube, ich habe gemerkt, dass ich irgendwie einfach einen Tapetenwechsel jetzt nochmal gebraucht habe. Also die letzten Jahre in Köln waren super, also auch erfolgreich natürlich. Ich habe toll trainiert, aber ich habe jetzt so gemerkt, oh, ich brauche irgendwie nochmal ein bisschen Wind rein. Und dann dachte ich mir, warum nicht dahin, wo alles angefangen hat.
Wie geht's dir gerade?
Mir geht's gut, komme vom Training gerade, habe halt noch ein Abendtraining und ja, bereite mich gerade vor auf meine letzten Kämpfe in der Bundesliga.
Es ist noch gar nicht so lange her, April 25, da hast du bei Instagram bekannt gegeben, dass du jetzt im Oktober dann deine aktive Karriere beendest, nach vielen Jahren im Leistungssport. Dein Kopf, dein Körper, dein Herz sehnen sich nach Veränderungen. Diese Pause jetzt auch nach Paris, die brauchtest du auf jeden Fall. Also das ganz große Tief war nach Tokio. Mhm. Wie ging es dir direkt nach diesen zweiten Olympischen Spielen?
Also natürlich muss ich sagen, so direkt danach war natürlich die Enttäuschung groß im Vergleich jetzt zu Tokio. Da war natürlich die Freude da.
Ja. Gold war der große Traum, diesmal ja, Holzmedaille.
Genau, dann und das sitzt dann schon ein bisschen tief, aber ich bin nicht in ein Loch gefallen. Also mir ging es mental sehr gut.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob es vielleicht daran lag, dass ich es jetzt irgendwie zum zweiten Mal die Spiele erlebt habe. Natürlich, die Enttäuschung war da, aber es ist ja auch einfach nur menschlich, dass wenn man so ein großes Ziel hat und es nicht erreicht, dann darf man auch mal ein paar Tage traurig sein.
Also die schlimmste Phase, klar, und das nennt man postolympische Depression, die war nach Tokio, das ist so die Kehrseite der Medaille. Mhm. Nie passte besser, dieser Ausdruck. Du kanntest dieses Gefühl also von Tokio. Wenn du mal uns mit in diese wirklich auch schwere Zeit nimmst, was war das Schwerste in dieser Zeit?
Ich glaube, das Schwerste ist, dass man sich selber halt verändert. Also ich selber bin ja voll der lebensfrohe Mensch. Ich gehe gerne unter Leute und alles und lache gerne. Und da habe ich richtig so gemerkt, dass ich mich eher zurückziehe, ich nicht so gut drauf bin, dass ich halt nicht so die Anna-Maria bin, die ich sonst bin. Und das war für mich, glaube ich, ja, irgendwie schwer und man kann es ja auch nicht beeinflussen. Also es ist ja nicht so, dass du dann mal kurz einen Knopf drückst und sagst, ah, jetzt geht's mir wieder gut, sondern du hast ja diese Ungewissheit, ab wann geht's mir dann eigentlich wieder besser? Und darauf musst du warten.
Aber das Gefühl war schon greifbar für dich. Da stimmt irgendetwas nicht.
Ja, ich habe das schon irgendwann, das ist natürlich ein schleichender Prozess, also es sitzt nicht von heute auf morgen, wo ich das gecheckt habe. Aber habe irgendwie gemerkt, so die Freude ist gerade nicht so da, eigentlich müsste es mir ja gut gehen. War eigentlich auch immer im engen Austausch mit meinem Sportpsychologe, der mich da dann auch super begleitet hat. Und
den du immer gehabt hast, schon von Anfang an?
Ja, schon seit 2018.
Mhm.
Als dann irgendwann ja so ein bisschen doller wurde, was heißt doller, oder so ein paar Tage hintereinander oder halt so andauernd der Zustand war, hat er gesagt, Anne, ich glaube, du hast die Post-Olympia-Depression. Und das war dann irgendwie so greifbar für mich. Es war dann ein Begriff, damit konnte ich was anfangen. Ich glaube, das hat mir auf jeden Fall geholfen. Und ich habe auch gar nicht irgendwie versucht, das auf die Seite zu schieben, sondern ich habe es irgendwie versucht, einfach zu akzeptieren und es irgendwie anzunehmen.
War das leicht? Also leicht war nichts in der Zeit, aber war das schwer, das anzunehmen?
Nee, ich würde nicht sagen, weil es hat mir in dem Moment geholfen, weil es was war, woran ich mich halten konnte oder ich irgendwie wusste, warum geht's mir so. Und deshalb würde ich sagen, war das für mich okay. Für mich war in der Zeit wirklich das Schwierigste, dass es halt nicht absehbar war, wann es vorbei ist.
Ja.
Also das entscheidet man ja nicht selber.
Kannst du das Gefühl, das du damals gehabt hast, kannst du das in einem Bild beschreiben?
Man will, kommt nicht so gut aus dem Bett. Mama will mir auch am liebsten einfach nur im Bett bleiben. Auf Sport hatte ich gar keine Lust. Wenn ich mich mit Freunden getroffen habe, dann war ich eher die Person, die ruhiger am Tisch saß. Manchmal habe ich auch grundlos geweint. Es gab keinen Grund dafür irgendwie. Also hat irgendwie das Gefühl, mein Körper braucht es jetzt gerade als Ausgleich oder irgendwie das muss jetzt halt raus. Und ja, habe es ja auch eigentlich am Anfang schon relativ für mich behalten, beziehungsweise habe so einen engen, vertrauten Kreis gehabt, mit dem ich darüber viel sprechen konnte. Und das würde ich sagen, hat mir auf jeden Fall auch gut getan.
Du hattest ja wirklich 15 Jahre hinter dir, in der du alles gegeben hast. Für den Leistungssport, dann kommt der Job natürlich als Sportsoldatin. Mhm. Du auch heute in der Jacke hier, Bundeswehr Spitzensport, da sitzt du vor mir. Nebenbei hast du auch ein Fernstudium gemacht mit Hotel- und Tourismusmanager. Alles musste unter einen Hut gebracht werden in einem Zeitplan, der natürlich auch gerade zur Olympia hin immer enger geworden ist, um einfach dieses Ziel, möglichst auch die Goldmedaille zu erreichen. 15 Jahre lang, alles diesem Traum untergeordnet. Mhm. Am Ende eine Post-Olympia-Depression.
Hm.
Die Frage, was hättest du anders machen können?
Ich glaube, ich weiß nicht, ob man so viel Dollar beeinflussen kann. Natürlich, so im Nachhinein hätte ich mir vielleicht schönere Erlebnisse setzen sollen und sagen sollen, ich gehe in Urlaub oder irgendwie solche Sachen. Aber
statt zu trainieren dann?
Ja, ich habe am Anfang auch nicht trainiert. Also ich habe da auch damals eine Pause gemacht bis Januar. Was ich aber auch nicht bereue, aber es war dann so, der Alltag fällt so ein bisschen weg und ich hatte dann schon immer wieder so Events oder schöne Sachen, die waren auch toll und da ging es mir gut, aber da habe ich immer gemerkt, sobald die vorbei sind, fällt es halt wieder. Und ich glaube, im Endeffekt ist es einfach nur menschlich. Ich habe mein ganzes Leben dem untergeordnet, es war ein Kindheitstraum. Ich habe in dem Jahr alles erreicht, wovon andere ihr Leben träumen. Ich bin ja noch Weltmeisterin 6 Wochen vor den Spielen geworden, was so nicht geplant war. Und Ja, also mein Sportpsychologe hat es eigentlich damals ganz gut gesagt. Er meinte, Anna, das ist einfach so eine Neufindungsphase. Du hast so alles gerade erreicht und jetzt musst du einfach mal schauen, so, was willst du denn jetzt? Wo willst du hin? Was sind deine neuen Ziele? Also irgendwie, du musst dich ja irgendwie mal neu richten, so neu finden, weil ja alles in dem Moment weggebrochen ist. So meine Ziele, an die ich mich immer rangehangelt habe und immer ja vor Augen hatte und alles dem untergeordnet habe.
Aber es gibt ja das nächste Ziel mit Paris 4 Jahre später.
Ja, also das Ziel war ja eigentlich schon sofort da. Ja, das hat man nicht sofort. Also ich würde sagen, natürlich war für mich klar, ja, Paris gehe ich an, aber dadurch, dass es mir ja dann irgendwann nicht so gut ging, ich habe dann schon irgendwie gesagt, ja, ich will Paris und ich würde auch gerne die Goldmedaille, aber ich habe so das Gefühl gehabt, das, was ich gerade ausspreche und was ich sage, das matcht noch nicht mit mir selber. Also natürlich war das so mein Ziel. Ich habe so gesagt, ja, ich will olympisches Gold. Da ist schon eine Rechnung offen, aber ich habe es noch nicht gefühlt. Es war noch nicht so eins.
Ja.
Es kam dann erst so mit der Zeit, wo ich so ins Training wieder rein bin, wo ich gemerkt habe, ich werde wieder ein bisschen besser oder mir geht es wieder besser. Da war das irgendwann, dass ich mich Stück für Stück mit dem Ziel vereinen konnte. Also es zu sagen, es ist das eine, aber es zu fühlen ist was anderes.
Also du hast einen Sportpsychologen an deiner Seite gehabt, auch schon all die ganzen letzten Jahre. Mhm. Gab es Verantwortliche, die sich dieser Sache sofort angenommen haben? Ich meine, postolympische Depression ist eine kleine Depression, kann aber letztendlich auch eine richtige Depression daraus werden. Mhm. Es ist also nicht zu unterschätzen. Gab es Verantwortliche, die das dann auch sofort gesehen haben und sich auch der Sache unterstützend angenommen haben?
Nein, aber ich glaube, es lag auch daran, weil ich nicht in dem Trainingsalltag drin war. Also es lag nicht an den Personen, sondern es lag eher an meiner Situation. Und deshalb hatte ich ja quasi den Sportpsychologen eh immer an meiner Seite. Und der war natürlich da für mich da. Und als es dann irgendwie so einen Begriff gab, habe ich dann schon auch mit meinem Trainer drüber gesprochen. Also der wusste dann schon auch Bescheid und der hat super reagiert. Also der hat irgendwie ein sehr großes Verständnis und meinte, Anna, nimm dir die Zeit, die du brauchst, komm zurück auf die Matte, wenn du willst. Also er hat mir sehr, sehr vertraut auch einfach und ich glaube, es war auf jeden Fall schon wichtig auch für den Prozess, weil für mich wäre es wahrscheinlich, also nichts Schlimmeres hätte es gegeben, wenn er gesagt hätte, ey, du musst jetzt aber wieder zurück an dem Tag, wenn du dann nicht auf der Matte bist, bist du raus. Also okay. Ich glaube, Druck wäre da ganz, ganz schlimm gewesen und deshalb, er hat super reagiert, aber um wirklich so mit jemandem zu reden, war schon der Sportpsychologe eigentlich der Beste. Und er hat auch zwischenzeitlich mal einen Rat hinzugezogen, weil er sich dann auch irgendwie unsicher war, ob ich gerade in eine richtige Depression drifte. Und dann hat er gesagt, boah, ich weiß nicht, ob das meine Kompetenzen gerade überschreitet, was ich auch sehr, sehr cool von ihm fand. Das muss man ja auch erstmal zugeben, dass man sagt, ey, vielleicht ist es für mich jetzt mein Ende hier. Und hat mich an einen sehr guten, ja, Psychologen weitergegeben, der auch aus dem Sport kommt. Und da war es dann aber so, dass er dann, boah, ich glaube, wir haben 3 Stunden lang gesprochen, aber dass er es dann ausgeschlossen hat und meinte, nee, du steckst einfach gerade in dieser Post-Olympia, in dieser Vorstufe drin. Und
die ja nichts Ungewöhnliches
ist.
Also man weiß, dass bei Athleten ja sowas passieren kann. Ne?
Aber genau, hat dann quasi so ein bisschen ja gesagt, ich befinde mich noch in einem guten Rahmen und das war dann auch in Ordnung.
Dieser Tipp klingt natürlich so einfach. Jetzt lass dir mal ein bisschen Zeit, nimm mal Auszeit, mach was Schönes. Wie hast du darauf reagiert? Ja, es ist ja vermutlich nicht so, dass man sagt, ah, du hast recht, jetzt fahre ich nächste Woche erstmal in Urlaub und dann erhole ich mich mal so ein bisschen.
Ja, irgendwie geht ja die Zeit dann schon immer schnell rum und für mich war auch klar, ich will eigentlich ab Januar wieder auf die Matte, weil ich auch gesagt habe, ich glaube, mir tut es auch gut, diesen wieder einen geregelten Tagesablauf zu haben, so zu wissen, okay, ich stehe gerade auf fürs Training und so.
Okay.
Ich bin dann spontan über den Jahreswechsel nach Miami geflogen und das habe ich richtig gemerkt, es hat mir voll gut getan, die Sonne. Und habe ich gesagt, boah, jetzt im Januar starte ich wieder rein und habe mich auch voll bereit gefühlt. Dann bin ich aber leider zurückgekommen mit der neuen Omikron-Variante von Corona. Das war ziemlich heftig. Ich würde fast sagen, es war dann nochmal die schlimmste Phase, weil aufgrund, dass ich der Bundeswehr angehöre, habe ich gewisse Regeln, an die ich mich halten muss. Und da ich die neue Variante habe, hieß es 2 Wochen Isolation. Und
wo?
Ich war eigentlich in meiner WG, aber meine WG-Mitbewohnerin war bei sich zu Hause. Das heißt, ich war alleine 2 Wochen in meiner Wohnung.
In Köln.
In Köln. Und das war so, wow, das war nochmal Endlevel, Endstufe. Also da war es wirklich nochmal so, ganz schlimm. Also da ging es mir echt sau schlecht, weil ich eigentlich so motiviert und bereit war und dann diese Einzelisolation, die war echt schlimm und das war dann auch der Punkt, wo ich das öffentlich gemacht habe. Da habe ich dann wirklich, mir ging es so elendig, gesagt, boah, die Leute, die sehen diese Anna-Maria, die diese Medaillen hat und wie toll das alles ist, aber die sehen gerade nicht, wie es mir eigentlich geht und das ist irgendwie, da ist was falsch. Ja. Und das war dann so, okay, ich habe eine gewisse Vorbildfunktion und viele schauen zu mir rauf, der Nachwuchs, die Kinder, Jugendliche. Und ich sagte, ich muss da jetzt irgendwie drüber sprechen.
Ja. Hattest du täglich dann Telefonat mit dem Sportpsychologen in diesen 2 Wochen in deiner WG in Isolation?
Ich würde nicht sagen täglich, wir haben öfters mal geschrieben.
Aber regelmäßig, okay.
Ja, meine Mädels haben mir dann noch irgendwie voll süßen einen Kalender gemacht, dass ich jeden Tag was auspacken kann, wie so ein Adventskalender für 14 Tage. Also ich hatte irgendwie schon tolle Leute mich rum und die versucht haben, dass es mir gut geht, auch einkaufen, Lebensmittel und so. Aber natürlich war ich halt trotzdem alleine.
Ja.
Und ja, also es war eine sehr, sehr harte Zeit. Hab aber das dann öffentlich gemacht. Das hat mir irgendwie auch ein bisschen gut getan, weil ich dann auch so viel positives Feedback bekommen habe. Und ja, und dann bin ich langsam ins Training wieder gestartet.
Sag ganz kurz, was war drin in deinem Omikron-Päckchen von deinen Freundinnen?
Oh, ich glaube, es war sowas wie Duschsalz, was zu knabbern. Ich glaube, irgendwie ein Rätselheft. Ach, irgendwas, was dir halt jeden Tag so ein bisschen den Tag versüßt.
Ja. Die Reaktionen waren sehr positiv.
Ja.
Aber wie schwer ist es dir anfangs gefallen, darüber öffentlich zu sprechen?
Als es dann raus war, eigentlich gar nicht mehr, muss ich sagen.
Hattest du ein Gefühl, das ist immer noch ein Tabu, über so etwas zu sprechen, über Schwäche?
An sich würde ich sagen, ja, aber für mich ist es kein Tabu, weil ich bin schon eine Person, ich bin ein sehr gefühlsvoller Mensch. Ich habe auch, also ich muss irgendwie auch immer über meine Gefühle sprechen, wie es mir geht oder ist halt ein guter oder ein schlechter Tag. Und deshalb ist es mir auch nicht schwer gefallen, denn darüber zu sprechen und danach auch zu sprechen, weil es im Endeffekt einfach gerade meine Gefühlswelt ausgedrückt hat und ich ja dafür sensibilisieren wollte. Also es war für mich jetzt keine Hemmung, darüber zu reden.
Also für dich war es gut, das öffentlich zu machen. Kann es auch Nachteile haben?
In meinen Augen nicht. Also ich glaube schon, dass das Klischee gibt es immer noch. Ja, man wirkt dann schwach, man macht sich angreifbar. Aber hätte ich es für mich behalten, hätte ich ein halbes Jahr wahrscheinlich schlecht trainiert. Ich wäre schlecht gelaunt gewesen, er wäre nicht erfolgreich gewesen. Da hätte sich jeder gefragt, so, was ist mit der los? Und so finde ich, ist es für mich eine viel bessere Ausgangssituation. Die Leute wissen, wie es mir geht. Die gehen vielleicht ein bisschen anders mit mir rum, sind sensibler. Und sehen dann eher den Prozess, wie ich gerade besser werde, wie ich mich wieder rankämpfe, zurückkämpfe. Also ich sehe es eher als positiv, wenn die Leute darüber Bescheid wissen.
Es ist ja ein Ballast, den man mit sich rumträgt,
genau.
Und keiner sieht ihn
eigentlich.
Insofern hast du dich davon befreit.
Ja.
Alle wissen, was Sache ist. Es ist kein Pink Elefant oder wie es mal so ein pinker Elefant. Es steht im Raum. Es gibt dann auch für alles eine Erklärung. Also insofern...
Ja, also es
hat
ist jedem,
einiges erleichtert.
Genau, es ist jedem das Seine. Also ich kann es auch verstehen, wenn Leute es für sich behalten wollen. Ich finde es nur auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass man so ein paar Bezugspersonen hat oder Leute hat, mit denen man drüber spricht. So war es ja bei mir am Anfang auch.
Mhm. Trainer, Sportpsychologe,
ja, genau,
oder wer waren
Freundin,
diese Personen?
Beste Freundin,
auch beste
so,
Freundin.
Ja, genau, so ein ganz enger Kreis. Und man muss es nicht öffentlich machen. Ich habe mich irgendwie so ein bisschen der Pflicht gefühlt, so als Profisportlerin, als Vorbild darüber zu sprechen. Aber sprechen ist wichtig, aber jeder soll sich raussuchen, mit wem er darüber spricht.
Du hast viel gesprochen mit TherapeutInnen oder natürlich in der Zeit, die dann folgte. Generell, was hat dir geholfen? Was hast du überhaupt gemacht? Was bist du ganz konkret angegangen, um wieder dich gut zu fühlen? Was hilft da? Was hat bei dir geholfen?
Dieser Tagesablauf, wieder eine Struktur zu haben, ich glaube, das ist enorm wichtig. Also ich bin ins Training gegangen, aber ich hatte gar keinen Spaß. Ich bin einfach gegangen, weil ich gesagt habe, ich muss jetzt.
Ja.
Irgendwann kommt der Spaß wieder. Und so war es dann auch. Aber es ist dann einfach so, man geht ins Training, man macht seinen Stiefel und geht nach Hause und es macht keinen Spaß. Aber man hat dann irgendwie Aufgaben am Tag, die man erledigen muss. Und das hat mir halt auf jeden Fall geholfen, würde ich sagen, dass man nicht versauert.
Hast du ans Aufgeben gedacht zwischendurch schon mal?
Und gerade in der schlimmen Phase, dann nochmal im Januar, dachte ich so wirklich, wenn das jetzt irgendwie das Ergebnis von diesen ganzen Medaillen ist und von dem Erfolg, dann will ich den nicht. Und hab dann schon überlegt, will ich überhaupt den Sport noch? Also ich habe schon überlegt, aufzuhören, weil das Gefühl halt einfach so unangenehm war und ja, so eklig, dass ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob es das wert ist, dass es mir so geht.
Hm. Du hast professionelle Hilfe gehabt. Was hast du gelernt in dieser Zeit? Und das sind natürlich auch die Dinge, die du weitergeben kannst. Die Dinge, die bei dir zumindest funktioniert haben. Was hast du gelernt über dich, über deine mentalen Fähigkeiten, über das, was fehlt, was du dir noch erarbeiten musst? Was sind da diese goldenen Dinge?
Boah, ich finde es voll schwierig zu sagen, das und das habe ich jetzt daraus gelernt, weil es halt wirklich einfach keine schöne Zeit war und ich es niemandem wünsche. Ich würde sagen, ich bin rückblickend einfach stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, mich da rauszukämpfen und dass ich nie aufgegeben habe und weitergemacht habe. Und gerade meine zweiten Olympischen Spielen war ja wieder ein sauharter Weg mit der Olympia-Qualifikation, ja, wo ich zwischenzeitlich auch gedacht habe, ich pack's nicht mehr. Ist einfach ein harter Weg dahin.
Und es war knallhart, denn es durfte nur eine einzige Sportlerin in deiner Gewichtsklasse mit, und es gibt noch andere tolle Judoka natürlich.
Genau, und so war es ja vor Tokio auch schon. Und dann wusste ich halt auch schon, was auf mich zukommt.
Ja, du musstest im Prinzip Weltmeisterin werden, um dir den Platz bei Olympia zu sichern.
Ja, und davor hatte ich schon Respekt. Und das hatte ich dann auch immer so ein bisschen im Hinterkopf. Und deshalb würde ich einfach sagen, was ich da mitgenommen habe, ist einfach dieses Nicht-Aufgeben, irgendwie immer dran zu bleiben. Und mein Motto ist so ein bisschen, am Ende zahlt sich alles aus. Und
wenn man daran glaubt, dann hilft das schon mal sehr.
Genau, und dass es sich einfach lohnt, immer weiter zu kämpfen, dran zu bleiben. Und irgendwann zahlt sich's aus, egal auf welche Art und Weise.
Was ist mit Gelassenheit? Wurde es dir empfohlen, eine größere Gelassenheit an den Tag zu legen, Dinge ruhiger angehen zu lassen?
Nee, würde ich eher nicht sagen, aber ich bin auch nicht der Typ dafür.
Okay.
Was dann eher so war, auch gerade wenn es mal nicht so lief, dass der Trainer oder halt Betreuerteam immer an mich geglaubt hat, das kann man so sagen, was mir geholfen hat, zu sagen, wenn es soweit ist, du kannst dir vertrauen. Also ich habe ja das Judo nicht verlernt oder ich bin ja nicht anders geworden oder schlechter geworden, sondern ich konnte es halt irgendwie nicht so abrufen. Und ja, und das hat mir auf jeden Fall geholfen, zu sagen, also so immer wieder daran zu denken, du kannst das alles, du hast das alles in dir, du musst es halt einfach, es muss einmal wieder Klick machen.
Setzt man sich andere Ziele?
Nee.
Man redet ja immer von den kleinen Schritten, man denkt immer an das ganz Große, aber wenn es einem schlecht geht, dann soll man eigentlich erstmal bis morgen gucken und nicht so weit in die Ferne, bei dir aber nicht.
Ja, also gebe ich recht und ich glaube, in einer gewissen Art und Weise, je nachdem, welcher Situation man ist, hilft es. Bei mir war es dann auch so, dass ich gerade zum Ende der Quali die Olympischen Spiele gar nicht mehr als Ziel genommen habe, sondern eher so Tagesziele mir dann genommen habe und beziehungsweise gesagt habe, wir hatten ja eine Europameisterschaft und eine Weltmeisterschaft vor den Spielen noch, dass ich halt immer so von Turnier zu Turnier denke. Dass ich sage, jetzt steht das an und mein Ziel ist, ich will in jedem Turnier die bestmögliche Leistung abrufen. Ich will oben stehen, ich will Gold. Und dass quasi das Thema Olympia oder auch dieser Begriff Olympische Spiele, dass ich dem gar nicht so viel Aufmerksamkeit schenke, sondern mich einfach erstmal drauf fokussiere, was liegt denn eigentlich auf dem Weg dahin noch? Und ich würde sagen, das hat mir dann schon geholfen. Ich hatte so einen großen Kalender an meinem Kleiderschrank und da habe ich dann jeden Tag durchgestrichen, wenn ich den Tag überstanden habe und habe mir immer drei Sachen aufgeschrieben drunter, was ich heute gut gemacht habe. Und auch wenn mal ein schlechter Tag war, du findest immer drei Sachen, was du gut gemacht hast. Das heißt, du hast daran gearbeitet oder...
Was könnte das sein zum Beispiel?
Ja, ich habe dann gesagt, an einem schlechten Tag habe ich gesagt, ich habe mich heute um meinen Körper gekümmert, ich war bei der Physio. Mhm. Oder ich habe heute das Training durchgezogen, obwohl es nicht lief. Also irgendwie, es gab auch gute Tage, wo ich dann gefühlt hätte ich 10 Sachen draufschreiben können. Aber dass man irgendwie immer mit einem sauguten Gefühl ein bisschen ins Bett geht.
Das klassische Dankbarkeitstagebuch im Prinzip.
Ja.
Es ist ja ähnlich. Ja. Nur, dass du jetzt nicht sagst dankbar, sondern was habe ich gut gemacht. Aber
ja, dass
es ist
man irgendwie immer stolz auf den Tag ist, was man erreicht hat. Und dass man auch immer was gut gemacht. Also man findet immer was, was gut ist.
Immer, man findet immer etwas.
Genau.
Wer auch immer in so einem Tief steckt, in so einem mentalen Tief, kommt ja am ehesten wieder raus, indem man nach innen schaut, indem man nicht hetzt und immer nur die Ziele außen sieht und macht und erledigt, sondern indem man kurz innehält und einfach mal so in sich selber reinschaut, Ruhe zulässt, die Gedanken, die dann kommen, die man oft verdrängt, die einfach kommen lassen und dann wieder wegschicken. Inwiefern hast du da viel an dir gearbeitet, indem du einfach mal Stille hattest, indem du einfach mal geschaut hast, was denke ich, was sagen mir diese Gedanken, wie gehe ich mit diesen Gedanken um?
Gar nicht. Also in die Richtung habe ich irgendwie tatsächlich nichts. Also ich habe eigentlich versucht, mein Bestmögliches jeden Tag wieder zu geben. Ich bin generell der Typ, so was vor Wettkämpfe angeht, da ziehe ich mich dann schon immer noch zurück. Also wenn ich weiß, jetzt steht ein Wettkampf an, dann die Tage davor mache ich eher so meinen eigenen Stiefel, visualisiere schon meine Gegnerin, bereite mich vor. Also ich habe eine sehr krasse Routine, die mir dann auch eine gewisse Sicherheit am Wettkampftag gibt. Und in der Hinsicht würde ich sagen, da habe ich super gearbeitet, auch mit Sportpsychologen einfach viel gemacht. Das ist, Judo ist ja alles an einem Tag und jede Sekunde zählt. Und ich habe versucht, es zu schaffen, einfach fit on point zu sein. Und das spielt natürlich der Kopf eine große Rolle. Und dahingegen, da habe ich total viel gearbeitet. Aber ich würde sagen, in den Ruhezeiten, in den Pausezeiten habe ich es auch mal genossen, meinen Kopf nicht arbeiten zu lassen, weil es immer sehr, sehr anstrengend war, gerade vor Wettkämpfen, am Wettkampftag, weil ich sage, ich bin so ein kleines mentales Monster geworden und es kostet so viel Energie, dass ich nach so Tagen auch immer oder gerade nach so einem Wettkampf auch echt platt bin, ja. Vom Kopf auch, dass ich man kann nicht jeden Tag an seinem Kopf arbeiten, dann ja. Bist du leer und deshalb habe ich dann nichts dazwischen gemacht.
Ich sag dir, was dich Energie gekostet hat. Die Schreie vor dem Wettkampf.
Ja, die gehören auch zur Routine dazu.
Oder? Aber es machen nicht alle.
Jeder hat so seinen eigenen, jeder muss so seinen eigenen Rhythmus finden an so einem Wettkampftag. Und ich habe halt gemerkt, dass für mich so der Fokus, der Tunnel, dass man, wenn man so eine andere Ebene reinkommt, enorm wichtig ist. Mhm. So sich alles drumherum vergessen, so gedanklich Scheuklappen aufziehen.
Das geht auch. Da bist du wirklich, das ja, ist ein Tunnel.
Ja, voll. Also ich kriege da nichts mit. Und wenn, dann kriege ich nur Sachen im Unterbewusstsein mit, die ich wahrnehme. Aber ich könnte sie rückblickend nicht mehr wiedergeben. Also ich bin da wirklich ganz woanders. Und das ist aber gut so, weil genau so kann ich die besten Kämpfe machen. Weil für mich ist der Kopf alles. Der macht 80-90% auf dieser Matte. Mein Judo ist da, auf mein Judo kann ich mich verlassen. Ich habe ein gutes Bewegungsgefühl. Ich habe alles, was ich brauche, um ganz oben zu stehen. Aber wenn der Kopf nicht da ist, dann kann der Körper noch so gut sein. Da klappt nichts. Und deshalb ist für mich der Kopf alles und alles andere läuft dann von alleine.
Diese Schreie am Anfang zur Selbstmotivation. Wie haben die sich entwickelt?
Boah, das ist eine saugute Frage.
Wie war das vor ein paar Jahren und wie war es jetzt zum Schluss?
Ich würde schon sagen, dass sie lauter wurden, bewusster wurden. Aber ich kann dir nicht sagen, wie sich das entwickelt hat. Das ist generell so, wenn ich das mal sehe, dann muss ich auch lachen. Oder die Selbstgespräche, die ich vorher führe, den Blick, den ich habe. Ich bin da wirklich woanders weg. Also ich bin eine ganz andere Person. Und wenn ich das mal selber dann sehe, dann muss ich drüber lachen. Aber in dem Moment fühle ich es einfach. Ich bin da einfach in meinem Game drin. Und es ist mir scheißegal, wie ich da aussehe. Und es ist mir ganz egal, was andere Leute von mir denken. Sondern ja, ich bin da gerade in dem Film dann.
Du weißt aber immer, was du vorher gesagt hast. Also ich habe witzigerweise im Internet, da gab es so ein kleines Forum und da haben sie sich gefragt, was hast du vorher gesagt, wie hast du dich selber motiviert? Und einer sagte dann, du hast gesagt, das ist mein Kampf, das ist meine Medaille, ich ziehe das jetzt durch bis zum Schluss. Ja. Ist genau der Satz?
Ja. Ja. Das ist wieder, ja, so, also die Sätze an sich oder so gewisse Aussagen, die wiederholen sich natürlich immer. Also es ist dann schon immer das Gleiche. Also ja. Ich sage da jetzt nicht jedes Mal was Neues, sondern es sind halt einfach so gewisse Sachen, die mir ein gutes Gefühl geben, die einfach so zu meiner Routine gehören.
Welche Rituale sind auch noch zwingend? Ohne was geht es nicht?
Ich würde sagen, so ein krasses Ritual habe ich nicht.
Nein.
Wollte ich auch nie, weil ich hatte Angst, dass man sich von sowas dann abhängig macht. Dass wenn es mal nicht klappt, dass man dann nervös wird. ich habe so meine Routinen und die sind wichtig. Und ich würde sagen, ich habe einfach über die Jahre so einen Werkzeugkasten mitbekommen oder mir selber erarbeitet in meinem Sportpsychologen, wo ich weiß, auf welches Tool ich zurückgreifen muss, wenn was passiert. Und das gibt mir einfach eine gewisse Sicherheit. Und das ist so das, was wichtig für mich ist, dass ich meine Routinen habe, aber ich weiß auch, ich habe immer das nötige Werkzeug an der Hand, wenn mal da was schief geht, wenn es mir da nicht so gut geht oder wenn da was ist. Ich weiß immer, wie ich reagieren muss.
Was ist drin in diesem Werkzeugkasten zum Beispiel?
Ein Beispiel ist, ich hatte mal, das habe ich selber irgendwie entwickelt, ich hatte mal einen Wettkampf, da ging es mir eigentlich hundeelend. Ich musste mich auch zwischen den Kämpfen übergeben und mir ging es immer so schlecht, aber ich habe dann versucht, nicht in Panik zu geraten, sondern ich habe das so positiv angenommen. Ich habe gesagt, okay, jetzt geht es mir halt gerade nicht so gut, ist in Ordnung, der Körper nimmt sich jetzt gerade die Pause. Ich kann mich auch hinsetzen, ich kann runterfahren. Aber wenn mein Fuß die Matte betritt, dann lege ich die Scheuklappen auf, Schalter umlegen, Fokus. Und dieser Satz, den sage ich mir ganz, ganz oft, wenn mal was nicht so gut läuft, dass man einfach nicht in Panik gerät. Ich hatte auch schon Wettkämpfe, wo ich irgendwie total müde war und ich mich immer zwischendrin hinlegen musste. Das kenne ich eigentlich gar nicht. Aber ich habe da nicht versucht, dagegen anzuarbeiten, sondern habe es angenommen und gesagt, okay, der braucht es jetzt einfach. Aber wenn der Fuß auf der Matte ist, dann geht's wieder los. Und es hat mir geholfen. Und also es sind solche Sachen dann. Wenn ich manchmal in die Halle komme und merke, mir fällt es voll schwer, in den Fokus zu kommen, wenn man überall rumguckt, das hat man so manchmal, wenn man in einen Raum kommt mit vielen Leuten und dann komme ich nicht in den Fokus und dann habe ich gelernt, einfach nur noch auf den Boden zu gucken. Ich gucke nur noch auf den Boden, egal was ich mache. Ich mache meine Übungen, meine Aufwärmübungen, aber in der Pause ich schon nur auf den Boden oder ich ziehe mich in die Umkleide zurück und ja, solche Werkzeugsachen sind das quasi, dass ich nie, wenn mal was passiert, Panik bekomme, sondern irgendwie es einfach positiv annehmen und weiter.
Ja, das, was du als erstes genannt hast, mit diesem, ja, dann ist es halt so, ich lasse es zu. Das ist eigentlich wirklich ein ganz tolles Beispiel für Akzeptieren.
Ja.
Innerlich kämpfen wir immer gegen Dinge, weil wir wissen oder weil wir wollen, dass das nicht passiert. Ja, wir wollen es nicht und kämpfen ja innerlich gegen an. Und dann kommt die PsychologInnen kommen immer und sagen, lernen Sie, es zu akzeptieren. Und man weiß ja nie so hundertprozentig, wie funktioniert das? Wann habe ich denn wirklich etwas akzeptiert? Und ich finde, das ist ein ganz tolles Beispiel dafür. Du sagst, ja, heute ist irgendwas schlecht, nehme ich hin.
Mhm.
Das ist ein gutes Beispiel für uns, auch zum Visualisieren mal.
Ja, das war irgendwie eins der ganz ersten Regeln, die ich auch gelernt habe von meinem Sportpsychologen. Es gibt Dinge, die kannst du beeinflussen und Dinge, die kannst du nicht beeinflussen. Und die Dinge, die du nicht beeinflussen kannst, akzeptiere sie, die sind im Raum, aber schenk ihnen keine Aufmerksamkeit. Und ja, es sind halt irgendwie über diese ganzen Stunden habe ich mir immer wieder was rausgezogen, habe an was Neues gearbeitet, habe ich was für mich rausgezogen. Also es war gar nicht so, dass er dann auch mir viel vorgekaut hat, sondern es war eher so ein Erarbeiten und dann habe ich so gemerkt, ah, das tut mir gut und in die Richtung könnte ich was gebrauchen. Ja, probier es mal damit aus. Und Mama habe ich auch an einem Wettkampftag selber neue Routinen für mich entwickelt, die ich aber natürlich wahrscheinlich im Hinterkopf aus irgendeiner Stunde von vor ein paar Jahren mal im Kopf noch hatte. Also über die Jahre weiß man dann irgendwann selber, hat man so ein bisschen Feingefühl für sich selber, was man braucht.
Das ist auch klassische Therapie, glaube ich. Keine Energie zu verschwenden für Dinge, die man nicht verändern kann.
Mhm.
Es gibt ja auch wieder den Spruch, sorge dafür, dass ich weiß nicht, Robbie Williams macht das immer mit seiner Band.
Ja.
Dann sind sie so im Huddle vor dem Konzert, bevor sie auf die Bühne gehen. Und dann gibt es diesen klassischen Spruch, ich kriege ihn nicht zusammen. Aber sorge dafür, dass ich diese Gelassenheit mitbringe und akzeptiere diese Dinge zu akzeptieren, die ich sowieso nicht verändern kann. Und es stimmt, alles, was schon passiert ist, kann ich nicht mehr verändern. Es bringt nichts, sich darüber zu ärgern. Und Angst zu haben vor dem, was möglicherweise passieren könnte, bringt dich auch nicht weiter. Es ist dieses klassische im Moment leben.
Hm.
Ja, und da hast du natürlich geschafft und auch gemerkt, dass dir das hilft. Und dann gibt es von dir aber auch dieses klassische Bild, dass du in den Himmel guckst.
Hm.
Habe ich neulich erst auf einem Foto, auch so ein ikonisches Foto schon gesehen. Was siehst du oben?
Es ist direkt vor dem Wettkampf.
Mhm.
Da grüße ich eigentlich immer noch mal meine Oma. Die ist relativ früh verstorben und irgendwann hat sich das mal so entwickelt und ich weiß, dass sie irgendwie immer da ist und auf mich aufpasst und mich unterstützt. Und dann gucke ich immer nach oben und sage so, wir ziehen das jetzt durch.
Wie hieß die?
Oma.
Okay, das war Oma.
Ich habe sie einfach nur Oma genannt.
Hat sie dich noch miterlebt als, ja, als erfolgreiche kind, junge Judoka?
Nee, das nicht. Also als Kind, und da war ich schon eigentlich relativ, ja, war schon ganz gut. Und irgendwie hat sie mir meinem Papa dann vor relativ kurz, bevor es dann zu Ende war, sie hatte Krebs, hat sie dann gesagt, pass auf Anna-Maria auf, die ist was ganz Besonderes. Das war irgendwie total süß und hatte irgendwie eine besondere Verbindung zu ihr, auch wenn sie früh weg war. Und deshalb ist sie immer so ein bisschen dabei oder weiß, dass sie auf mich aufpasst.
Toll. Wir machen eine kleine Autovervollständigung. Vervollständige spontan folgende Sätze. Morgens als allererstes
trinke ich einen Proteinshake.
Das Geräusch, warum lachst du?
Ja, weil einfach so, das ist immer mein Frühstück. Andere sagen, verstehen das nicht, aber ich gehe immer aus dem Haus nur mit einem Eiweißshake.
Vanille, Erdbeer?
Ich wechsle immer, damit es nicht langweilig wird.
Das Geräusch, das auf jeden Fall zum Soundtrack meines Lebens dazugehört, ist...
Boah. Das ist eine gute Frage. Also, wenn es ein Geräusch für eine Sonne gibt, dann würde ich das nehmen. Ich liebe die Sonne.
Okay, ja, die ist, glaube ich, relativ geräuschlos, oder?
Ja.
Wie klingt Sonne?
Die Stille, eigentlich Stille nicht, aber ich Sonne ist sehr wichtig in meinem Leben. Wichtig.
Ich hätte jetzt sogar gedacht, du sagst vielleicht dieses satte Fump, wenn man die Gegnerin auf die Matte geschmissen hat. Weißt du, so.
Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich habe gerade überlegt, was mir sehr wichtig ist. Aber
ja. Es ist das Geräusch natürlich auch, das man selber macht, wenn man selber auf die Matte gelegt wird. Herrlich. Wenn ich eine Zeitmaschine hätte, dann würde ich zuerst...
Ich würde nirgends hinreisen. Ich würde so bleiben in der Zeit, wo ich gerade bin. Ich habe Tolles erlebt, alles erlebt. Ich will das irgendwie nicht nochmal erleben. Sondern, ja, ist so ein schönes Archiv, was ich habe. Also wieso dann nochmal zurück und es nochmal erleben, sondern einfach von dem Punkt weiterleben.
In diesem Archiv ist auch natürlich der Moment drin, als du die Fahne getragen hast. Wir wissen ja immer, dass das so unglaublich, die ist ja so unglaublich schwer. Mittlerweile gibt es ja diese coolen Beutel, die man da trägt. Es ist trotzdem noch anstrengend.
Ich glaube, dadurch, dass wir gestanden sind, war es okay. Also wir sind ja nicht gelaufen damit, sondern wir standen hier auf dem Boot.
Du hast recht, stimmt.
Und wir haben uns ja abgewechselt, deshalb war das in Ordnung.
Aber dieser Moment, ich weiß, dass du kurz danach auch wirklich diesen Moment immer hervorgehoben hast. Es ist fast wie eine Medaille gewinnen. Oder übertreibe ich?
Ich glaube, das kann man nicht vergleichen. Aber dadurch, dass die Spiele bei mir aus Medaillensicht leider nicht so erfolgreich waren, ist es das, was mir so bleibt von den Spielen. Und was mir niemand nimmt. Und der Moment ist quasi für mich.
Es ist eine Anerkennung. Oder
ja, es ist ein schöner Ritterschlag, aus den eigenen Reihen dann gewählt zu werden. Und es ist schwieriger, da gewählt zu werden, wie eine Medaille bei den Spielen zu holen. Spaß. Nee, also es ist wirklich was ganz Besonderes gewesen.
Vielleicht hast du recht. Möglicherweise. So, das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt...
Ich habe nur ein einziges Tattoo und es wird... Stand jetzt auch kein weiteres dazukommen, sind die Olympischen Ringe.
Die hast du?
Am Handgelenk.
Ach, aber du hast sie am Handgelenk.
Unter meiner Uhr versteckt. Ich wollte irgendwas, wo ich leicht selber sehen kann, was ich aber gut...
Ja, ich finde, dieser Bereich sieht so wahnsinnig sensibel und empfindlich aus. Das ist ja mitten auf den Adern. Also
ist gar nicht schlimm.
Nee?
Nee, tat überhaupt nicht weh.
Ey, krass, weil es ist da, wo die Adern, die Pulsadern und
also
so,
war wirklich überhaupt
so hervortreten.
Krass, es hat sich Mama so ein bisschen angefühlt wie so eine leichte Brennessel, die man früher so als Kind immer gemacht hat. Aber es war wirklich nicht schlimm.
Brennessel, 1000 Stecknadeln haben wir es genannt, gell?
Wenn
das Handgelenk entgegengesetzt wird, Handtuch auswringen. Ach, eine Brennessel, weißt du was? Mal 1000 Stecknadeln. Ja. 1000 Stecknadeln. Man merkt sofort, dass ich Stier bin, weil...
Ach, weil ich eine Kämpferin bin, weil ich...
Also ich rede vom Sternzeichen jetzt.
Ja.
Für alle, die das nicht richtig verstanden haben.
Ja, ich glaube, weil ich eine Kämpferin bin, für das Kämpfe, mir Ziele stecke, nicht aufgebe. Ja.
Spielen Sternzeichen eine Rolle für dich?
Nee.
Ah, gar nicht?
Gar nicht. Ja. Also mir liest sich das, wenn man sowas sieht, schon immer mal durch und dann schmunzelt man, aber ich habe dem noch nie wirklich Aufmerksamkeit geschenkt.
Ja, ist ein Spaß natürlich. Ja. Ne? Ich habe mich gefragt, ob manche deiner Konkurrentin, Gegnerin, vielleicht ihre jeweiligen Gegnerin auch daraufhin untersuchen, welche Sternzeichen sie sind.
Das glaube ich nicht. Das ist viel zu aufwendig.
So, dann hast du jetzt noch so ein bisschen was vor dir. Seit 12. April bist du in der Bundesliga wieder tätig. Ne, ist doch so, oder? 12. April war, glaube ich, der erste Wettkampftag.
Ich bin schon seit vielen Jahren in der Bundesliga.
Nein, ich meine jetzt dieses Jahr. Bist du wieder eingestiegen. 12. April, nochmal diese Saison, die geht bis zum Oktober zu Ende bringen. TSG Backnang, das ist dein Verein. Du wolltest das nochmal so richtig genießen wieder. Wenn man auf der Matte steht und kämpft, kann man das genießen?
Ich würde sagen, so bei der Bundesliga oder generell im Team kann man schon nochmal anders genießen. Weil klar, man kämpft alleine, aber man hat irgendwie so ein Team, was am Rand steht, unmittelbar am Rand. Und man gewinnt zusammen, man verliert zusammen. Und ja, ist irgendwie was Eigenes, was Tolles, ja.
Wenn du kämpfst, ich muss an Elisabeth Seitz denken, ja, die einfach in dem Augenblick, wo sie zur Reckstange gegangen ist, einfach quasi es gehasst hat, da zu sein. Weil sie ein so schlimmes Gefühl im Magen hatte. Sie wollte überall lieber sein in der Sekunde, als auf dem Weg zum Reck. Und dann kommt aber diese Kür und dann macht sie das und danach fühlt es sich auch gut an. Aber jedes Mal denkt sie, hat sie erzählt, warum mache ich das nur? Warum mache ich das nur? Ich hasse es. Wenn du auf die Matte gehst und kämpfst, welche Prozesse spielen sich dort in deinem Kopf ab? Was nimmst du wahr? Was denkst du?
Also wenn ich mich entscheide zu kämpfen und sage, ich mache einen Wettkampf oder ich kämpfe, dann gibt es nur ein Mindset und zwar ein positives. Also ich denke niemals, was mache ich hier eigentlich gerade, weil...
Nein, das glaube ich auch
nicht. Ich glaube, für mich wäre das ein Todesschuss, dann würde ich nicht gut kämpfen. Also für mich ist schon so, wenn ich kämpfen will und es mache und es quasi annehme, dann gerade an einem Wettkampftag, wenn ich morgens aufstehe, ab dem Zeitpunkt, wo ich wach bin, Game Day. Da gibt es nicht ein einziger negativer Gedanke. Also da bin ich wirklich dann knallhart mit mir.
Ist es leicht, in diesen Zustand zu kommen?
Ja, es kommt darauf an, wie du es selber anstellst. Wenn du es wirklich professionell, in Anführungszeichen, wenn ich das so mache, wie ich es immer mache, mich an meine Rituale halte und ja, meine Routine abspule, würde ich sagen, ja. Also ich muss es halt wirklich wollen. Also ich muss bereit sein, jetzt zu sagen, okay, jetzt arbeitet mein Kopf. Ja.
Es ist ja immer so, eine Olympiamedaille ist was anderes als ein Weltmeistertitel. Gleiche Gegnerin im Prinzip. Du bist Weltmeisterin und trotzdem ist es nicht Olympiasiegerin. Warum?
Ja, es gibt ja immer wieder eine neue Auslosung und man hat, also klar, man hat die gleichen Gegner, aber in einer anderen Reihenfolge vielleicht. Und ich würde sagen, das ist das Schöne auch am Judo und deshalb liebe ich den Sport so. Man kann gegen alle gewinnen, man kann auch gegen alle verlieren, aber es ist so ein offenes Ding. Es ist nicht so vorbestimmt. Ich gehe nicht, klar gibt es Favoriten, die auch meistens immer vorne mitspielen, aber du fährst zu einem Turnier und du kannst ganz oben stehen. Und wenn ich jetzt Beispiel Schwimmen oder Leichtathletik irgendwie dran denke, da hast du so deine Höhe, deine Weite, deine Zeit und du weißt, im Optimalfall komme ich da vielleicht so oder so weit. Wenn ich noch ein bisschen was raushole, dann so oder so weit. Und das ist ja für mich total frustrierend. Also für mich, ich finde es einfach ein saugeiles Gefühl zu wissen, ich fahre zum Wettkampf, ich kann gewinnen. Und das liebe ich eigentlich am Sport. Und ja, ich bin Weltmeisterin geworden und musste dann die bittere Pille schlucken bei den Spielen, dann leer auszugehen. Aber genauso ging es anderen in den anderen Jahren oder bei der WM dafür ja, nicht. Also so, ja.
Es ist müßig, darüber zu diskutieren, warum es nicht geklappt hat, aber du hast dich verletzt. Im Halbfinale war das, ne?
Schon ein früher,
ein zweiten. Das war, okay. Da hast du dich verletzt. Und es war definitiv auch eine Behinderung? Oder kann man mit dieser Verletzung auch diese 100% erreichen?
Nicht wirklich. Oh, es ist schwierig. Ich glaube, das lag an der Stelle auch ein bisschen. Ich habe mich ja in Tokio damals auch verletzt. In Tokio war es das Halbfinale, wo ich mir den Ellbogen kaputt gemacht habe. Und da habe ich es irgendwie geschafft, so um 3 nochmal mich vor meinem Kopf her in ein anderes Level reinzureden. Und ich habe den Arm nicht gemerkt auf der Matte, überhaupt nicht. Aber es ist so, ja, damit konnte ich einfach gut kämpfen. Und jetzt war es halt das Knie. Und dann gab es die 4 Stunden Pause dazwischen. Und es war halt super instabil. Also ich habe es bei jedem Schritt gemerkt, wie das sackt, reingesackt ist. Mhm. Und es ist ganz schwer, das aus dem Kopf zu kriegen. Also ich habe dann schon versucht, dran zu arbeiten. Und ich bin auch schmerzfrei auf die Matte. Also ich habe da schon vom Kopf her gut gearbeitet. Aber ich war gehemmt, meine Techniken zu machen, weil meine Haupttechniken leben von meinem rechten Bein. Und mein rechtes Knie war es. Und ich habe quasi gezögert mit meinem rechten Bein, mehr zu machen, weil ich nochmal Angst hatte, dass es gleich passiert. Also als es passiert ist gegen die Japanerin in der Technik, ich habe selber eine Technik angegriffen, dabei ist es passiert. Ich habe es im ganzen Körper quasi gehört, gespürt, als es passiert ist. Und das hat sich, glaube ich, mein Kopf gemerkt. Und dann war ich halt so ein bisschen verhalten. Ich würde nicht sagen, dass ich voll schlecht gekämpft habe. Also, aber ich glaube, bei einer Olympischen Spielen, wenn die Creme de la Creme da kämpft und du dagegen die Top-Leute kämpfst und dir 1% nur fehlt, ich glaube, das kann schon eine Medaille ausmachen. Also ich meine, in Tokio habe ich es geschafft, die Medaille zu gewinnen. Ich würde sagen, um Bronze habe ich auch nochmal einen sauguten Kampf gemacht. Das war sehr knapp. Ich habe von Strafen geführt. Eigentlich war ich mir sicher, dass ich diesen Kampf gewinne.
Oh, so kann das.
Aber dann hat die Chinesin mich sauber überrascht. Also es war so ihr Moment der Olympischen Spiele, in dem die mich überrascht hat, nennt es so, mit einem Überfall.
Ja.
Und ich konnte nicht rauskommen. Also sie hat mich einfach gut überrascht. Und es war ihr Moment. Da kann ich noch so gut sein und hätte ein gesundes Knie haben können. Ich wäre gefallen. Und ich kann mir rückblickend, und ich glaube, deshalb ist es für mich auch so in Ordnung. Ich kann mir nichts vorwerfen. Ich weiß, dass ich in jedem Kampf alles gegeben habe, was in mir war, und ich bei jedem Kampf auf die Matte bin und ich wollte gewinnen. Ich habe den Kopf nicht in den Sand gesteckt und deshalb kann ich mir nichts vorwerfen.
Gibt es einen Fachbegriff für diesen Überfall? Habt ihr einen Fachbegriff? Nein. Oder ihr sagt Überfall dazu.
Ja, also es gibt einen japanischen, Begriff für die Technik. Es war, glaube ich, ein Kosotogake. Aber ja, wir sagen so zu so Techniken Überfall, so in Deutschland, weil das halt so eine Technik ist, die man nicht vorbereitet, sondern die man als Überfall, also den Gegner überrascht.
Ja. Ich merke an deinem Mindset, dass du zu keinem Zeitpunkt versucht warst, diese Verletzung als Entschuldigung herbeizuziehen.
Wollte ich auch
nicht. Denn am Ende müssen wir von außen sagen, es beeinflusst einen, man ist verletzt, man ist nicht ganz so einsatzfähig. Mhm. Es ist einfach so. Aber es ist keine Aussage, die du herbeigezogen hast. Ne?
Weil sie ich wollte auch am Anfang so nicht groß drüber reden, weil ich gesagt habe, ich will das nicht als Ausrede nehmen. Ich meine, ich habe mich dahingestellt, ich wollte kämpfen, ich habe gekämpft, ich habe mein Bestes gegeben und ich finde es dann blöd, am Ende des Tages irgendwie was anderem die Schuld zu geben. Klar, haben 1-2% gefehlt, aber ja, in Tokio hat es auch geklappt. Deshalb ja, will ich das nicht als Ausrede nehmen.
Wenn du zwischen den Kämpfen Zeit hast, in diesem Fall 4 Stunden waren es, wie verbringst du diese 4 Stunden?
Erstmal war ich bei der Physio und beim Arzt und dann haben die sich das halt angeguckt.
Spricht man mit denen viel?
Ja, wir haben halt drüber gesprochen, wie es im Knie aussieht. Also ja, ich habe es ja selber gecheckt, dass es nicht gut ist. Also die haben mir jetzt da nicht eine krasse Diagnose gegeben, sondern haben gesagt, ja, ist jetzt nicht gut, Anna, aber wir fixen dir das. Und dann, also wir haben es halt mit Tape quasi. Der Physio hat es viel bewegt, damit es nicht warm, kalt wird. Und dann haben wir es halt getaped, damit das Tape mein Band so ein bisschen ersetzt. Und bin ich an die frische Luft gegangen. Ich habe mich auch mit meinem Sportpsychologe war vor Ort. Mit dem habe ich mich dann draußen nochmal getroffen. Ich habe mit ihm nochmal geredet und habe eigentlich dann so die Mittagspause so verbracht, wie ich sie auch immer mache. Also man legt sich ganz kurz ein bisschen hin, aber nicht so, dass man komplett runterfährt. Man isst eine Kleinigkeit und habe dann mein Warm-up gemacht und so.
Alles so in einem ganz ruhigen Setting? Dass man zu sehr rauskommt aus seiner Konzentration? Kann man die Konzentration über 4 Stunden?
Nee, man geht da schon ein bisschen raus. Also ich kann nicht komplett abschalten, aber ich kann auch nicht komplett in dem Game drin bleiben. Also wenn ich dann rausgehe oder mich mit meinem Sportpsychologen treffe, dann rede ich mit dem ganz normal und nicht irgendwie, weiß nicht, anders. Also Aber man kann nie komplett abschalten, selbst wenn ich mich hinlege, dann denke ich meistens schon an den nächsten Kampf nach und visualisiere den. Aber allein nur das Hinlegen hilft ja manchmal schon, um so ein bisschen sich zu erholen. Und ja.
Der Traum von der Goldmedaille, zumindest nochmal eine Bronzemedaille dann, der war ja geplatzt. Die Stunde daraufhin war wirklich brutal, oder? Mhm. Flossen noch viele Tränen, glaube ich, später bei Interviews. Also wirklich,
da platzt natürlich alles aus einem raus.
Ne? Ja, zuerst versucht man aber noch ein bisschen die Fassung zu bewahren. Diese 60 Minuten, nachdem der Kampf vorbei war und wirklich ein Traum geplatzt ist. Wie hast du die in Erinnerung?
Ich denke eigentlich gar nicht mehr so oft direkt an die Zeit. Ja, ich bin von der Matte runter oder in dem Moment, wo ich gefallen bin, wusste ich schon, das war's jetzt. Und dann schluckt man natürlich, man grüßt noch ab und habe ihr auch zur Medaille gratuliert. Und ab dem Moment, wo ich dann die Matte verlassen habe, dann fällt natürlich alles ab. Und dann habe ich auch geweint, dann habe ich noch die Interviews gegeben und dann ist es halt einfach klar, jeder nimmt dich in den Arm. Mhm. Und ist einfach pure Trauer. Also ich weiß noch, dass ich danach meine Sachen gepackt habe. Meine Familie und Freunde waren ja da. Und am liebsten wäre ich eigentlich alleine irgendwo hingegangen. Aber das kann man ja auch nicht machen, wenn die Leute extra nach Paris kommen. Und dann bin ich zu denen und dann sind wir irgendwo was essen gegangen. Und ja, ich konnte es ja nicht genießen. Und ich war jetzt nicht wieder direkt on fire. Aber es war zumindest so ein bisschen eine Ablenkung und ja, war unter Leuten, unter meinen Liebsten und das hat auf jeden Fall gut getan.
Also du gehst von der Matte, wahrscheinlich durch irgendeinen Gang. Wo geht's hin? In den Aufwärmraum oder wo ist dieser Weg?
Man geht von der Matte erstmal durch die Mixed Zone, also durch da, wo die Journalisten sind und stellt sich denen dann.
Ja.
Während zwischen den Kämpfen musst du keine Interviews geben, danach rein theoretisch auch nicht, aber sie bitten dich darum. Und ich finde es auch okay. Also es gehört einfach dazu. Zwischen den Kämpfen habe ich auch keine gegeben. Also da bin ich dann halt schon straight. Aber danach habe ich dann schon was gegeben. Und
wer ist die erste Person, mit der du gesprochen hast, nachdem der Kampf vorbei war?
Also als ich von der Matte bin mit dem Trainer. Dann war es Annalena Baerbock, die hier noch gewartet hat.
Oh, die durfte Backstage rumhängen,
ja,
oder was?
Ja, also
Frau Außenministerin hat einen guten Platz.
Dadurch, dass ich Fahnenträgerin war, sind tatsächlich sehr viele Leute gekommen. Und ich hatte ja auch meine Mission Gold. Also zum Final Block waren viele Leute da, die mir zugeschaut haben. Leider haben die nur zwei verlorene Kämpfe dann vor mir gesehen. Mhm. Der Vormittag war ein bisschen besser. Aber dann kam sie und ich habe voll geheult. Da hat die mich in den Arm genommen und hat irgendwie ein bisschen mitgelitten.
Hat sie was gesagt zu dir?
Ja, die meinte, dass sie ihr voll leid tut und so. Und ja, das ist halt einfach der Sport hart manchmal ist. Also genau weiß ich es nicht mehr, aber nette Worte auf jeden Fall.
Wann konntest du zum ersten Mal akzeptieren, dass Tiefphasen als Teil des Weges dazugehören? Es klingt logisch, es klingt total einfach.
Ich würde sagen, schon relativ früh in meiner Karriere. Also es fängt ja an mit verlorenen Kämpfen. Also so, niemand verliert gerne. Bei uns ist es ja, wenn du in der ersten Runde verlierst, bist du raus. Kannst du also komplett raus, gibt keine zweite Chance. Und solche bitteren Niederlagen, die tun ja schon immer weh, weil ich einfach auch extrem ehrgeizig bin. Und ja, jetzt so mit ein bisschen Abstand ist immer einfacher gesagt, aber rückblickend kann ich sagen, jeder einzelne verlorene Kampf hat mich eigentlich zu der Person gemacht, die ich jetzt bin. Und ich glaube, ich hätte die Titel und die Medaillen gar nicht geholt ohne die verlorenen Kämpfe vorher, weil man lernt ja aus jedem Kampf. Also du verlierst ja keinen Kampf, weil du keine Lust hattest, also ich hoffe es mal nicht, sondern du verlierst, weil du einen kleinen Fehler gemacht hast, unaufmerksam warst oder die andere vielleicht eine neue Technik hat. Also Man analysiert ja das ja dann auch, diese verlorenen Kämpfe, und daraus lernt man dann und zieht was mit. Und das ist, glaube ich, so ein Prozess und der gehört dazu. Und auch wenn man in dem Moment die verlorenen Kämpfe immer verflucht, weiß man dann spätestens bei der nächsten Medaille, wofür die waren.
Es sind Sätze, die will man eigentlich nicht hören, aber es sind die Niederlagen, die dich weiterbringen. Und auch du zeigst mal wieder, ja, aber es ist wirklich so. Und es ist auch wirklich wichtig, Niederlagen zu erleben,
ja,
weil man daraus ja wirklich gestärkt hervorgeht.
Ja, und das Gehirn speichert sich das auch ab. Also bei uns geht es ja auch darum, ganz, ganz viele verschiedene Bewegungsabläufe abzuspeichern von Partnern. Deshalb ist auch wichtig, dass wir mit möglichst vielen Partnern trainieren, damit wir alles so aufsaugen und im Idealfall dann irgendwann abspulen und intuitiv uns nach rechts bewegen, weil der Gegner die Bewegung macht, oder nach links bewegen. Und für dieses Wissen brauchen wir ganz, ganz viele Kämpfe. Und dann sind halt auch eben solche Kämpfe, die man verliert, wichtig, weil das speichert sich ja im Kopf auch ab und merkt dann, oh, da hat jetzt was gerade nicht gepasst, oder da muss ich nächstes Mal aufpassen, okay, oder ich habe mich gerade falsch bewegt. Also ist ganz, ganz wichtig.
Und wenn du aber Partner sagst oder Partnerin, meinst du Gegnerin?
Ja, und Trainingspartner.
Okay.
Also wir trainieren ja auch Kämpfe, so wie beim Boxen, das Sparring, und das ist für uns ganz, ganz wichtig. Also das brauchen wir, um uns auf den Wettkampf vorzubereiten und dann da möglichst viele Situationen zu haben, ist sehr gut.
Wenn dann im Oktober der letzte Kampf, was passiert danach für dich? Ein neues Leben, du freust dich ja auch auf neue Impulse, du brauchst ja auch ein paar neue Dinge.
Erstmal mein Studium fertig machen. Du hast ja vorher schon gesagt, dass ich das sehr viele nebenbei gemacht habe. Und ja, ich habe mein Studium, aber es ist schon ein bisschen auf Strecke geblieben, weil
ja,
gerade wenn man in der Olympia-Quali-Phase ist, da hast du keinen Kopf für Studium. Andere brauchen es als Ausgleich. Ich habe viele Freundinnen, die brauchen es. Mhm. Aber mich stresst das nur. Also für mich ist es kontraproduktiv. Also ich finde es wichtig, dass ich es habe, und ich finde es gut, dass ich es habe. Und deshalb habe ich ja auch was, wenn ich jetzt aufhöre, wo ich weitermachen kann. Und deshalb,
das ziehst du durch, ne?
Genau, das will ich auf jeden Fall beenden. Und
also Hotel Tourismus Management ist das, ja.
Genau. Und ja, und dann irgendwann Praktikas machen und arbeiten. Also relativ klassisch.
Als was am allerliebsten?
In der Hotelbranche. Wo genau, weiß ich noch nicht.
Ihr habt ein Hotel in der Familie, ne?
Ja.
Oder wo ist es? Am Bodensee unten?
Ja, im Deckenhauser Tal in Limpach.
Okay.
Also ich sage immer, das ist mein Plan A, aber das ist nicht in Stein gemeißelt. Also ich will mich da nicht so drauf versteifen. Ich weiß, dass da was Tolles ist, aber ich möchte natürlich erstmal meine eigenen Erfahrungen sammeln.
Okay. Aber die warten schon darauf, dass du das irgendwann übernimmst, ne?
Nee, die machen da keinen Druck.
Nein.
Die sind da ganz entspannt.
Wir freuen sich. Außerdem ist wieder mehr Zeit für Ballett und Hip-Hop.
Das wird es definitiv nicht.
Was du früher mal gemacht hast.
Ja, nee. Ich habe schon überlegt, ob ich mich irgendwie in einen Verein anmelden soll, einen Teamsport, so Volleyball oder so, wo ich so einfach einmal die Woche ein bisschen was mache. Ich werde natürlich schon für mich weiter auch trainieren, Krafttraining, Laufen, ja. Und
musst du das machen?
Also, ja, also die Gesundheit ist das halt auf jeden
sozusagen
Fall schon gut. Ja, aber ich will es eigentlich auch für mich machen. Also ich glaube, ein Leben ohne Sport gibt es für mich gar nicht. Also mir ist es auch persönlich wichtig, und ich weiß auch, wie gut mir der Sport tut. Also wenn ich mal ein paar Tage irgendwie gar nichts gemacht habe, mich dann auch noch schlecht ernährt habe oder so, dann merke ich immer richtig, wie ich das Gefühl habe, ich muss jetzt schwitzen, ich muss Sport machen. Ja, also ich brauche das schon auch.
Und es ist jetzt endlich Zeit für den sechsten Dan.
Ja, mal schauen.
Okay.
Also den werde ich nicht machen. Vielleicht kriege ich den noch einmal zum Abschluss verliehen. Darauf poche ich.
Ich höre ja immer nur vom Dan, das sind große Auszeichnungen. Es gibt am Ende 9 oder 10. Du hast den 5. Dan. Was bedeutet 5. Dan?
Ja, im Endeffekt ist es der 5. schwarze Gürtel, kann man sagen. Ich selber habe den 1. Dan nur gemacht. Das ist Pflicht, den zu machen. Ab danach kann man auch die Dans verliehen bekommen. Und ich habe sie quasi danach aufgrund von meinen Erfolgen immer verliehen bekommen.
Okay.
Den letzten jetzt quasi, letztes Jahr nach meinem Weltmeistertitel, habe ich den 5. Dan bekommen. Und ja, gerade im Profisport sind es quasi Auszeichnungen. Aber es gibt ja so im Amateursport, es gibt ja viele Leute, die Judo machen, weil sie gerade diese Aufgabe mit Gürtelfarm total cool finden. Also man kann da ja eine Prüfung ablegen. Also
wer verleiht denn diesen Dan?
Ja, also
wer
in der Regel
das?
Der Deutsche Judobund dann.
Also
der Verband. Ja, der Verband entscheidet das dann. Und der Württembergische Judoverband hat es auch schon mal gemacht. Ich glaube, die sprechen sich da auch schon ein bisschen ab. Also es wird dann Ja, muss abgesegnet werden.
Das ist also wie so eine Ehrendoktorwürde. Also man wird sozusagen für seine Verdienste um den Judosport sozusagen, dafür wird man ausgezeichnet.
Ja, genau, so kann man sagen. Also bei uns im Profisport oder Leistungssport ist es halt wirklich meistens oder eigentlich immer aufgrund von besonderen Medaillen, die man gewonnen hat.
Okay, also ich habe ja gelesen, der 10. Dan, der bedeutet der verwirklichte Mensch.
Oh, okay. Ich weiß nicht, ob ich es so weit schaffe.
Ja, ich weiß auch gar nicht, was muss man erfüllen, um nochmal weiter aufzusteigen?
Alt sein und im Judo treu bleiben.
Aber das ist auch nicht schön, also, da wird das Alter sozusagen einfach
wieder belohnt. Ich glaube, ich würde schon sagen, dass ich mit meinem 5. Dan in meinem Alter schon in Deutschland auf jeden Fall eine große Ausnahme bin. Also es gibt nicht viele, glaube ich, in meinem Alter, die einen 5. Dan haben. Mhm. Also ich kenne zumindest nicht so viele. Und dann ist es ja, ein Trainer könnte es auch teilweise verliehen bekommen, dann aufgrund von einem besonderen Ehrenamt, von einer besonderen Arbeit, von einer besonderen Funktion. Also irgendwann, gerade im Alter, wird es dann aufgrund von bestimmten Funktionen und der Arbeit im Judosport einfach als Anerkennung verliehen.
Aber der verwirklichte Mensch, ich finde das nochmal ein gutes Ziel. Ich frage mich, was man da machen muss. Also da muss man wahrscheinlich 100 sein, oder? Aber es kann auch posthum verliehen werden, oder?
Boah,
also, ach so,
das weiß
meine ich
nicht.
Irgendwann mal so gelesen zu haben.
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Naja, du hast den 5. auf jeden Fall. Mhm. Trainerin zu werden, ist das was für dich? Du hast mal bei den World Games, ich glaube, das war im letzten Jahr, hast du mal eine kleine Gruppe auch betreut.
Ah ja, ich habe mit denen trainiert, mit den Special,
bei den Special Olympics.
Genau. Also ich bin Botschafterin von den Special Olympics NRW im Judo. Und ja, da gebe ich quasi ab und zu Training, so 2-3 Mal im Jahr mit der Gruppe. Die haben auch so Kadertraining und das macht mir total viel Spaß. Ja. Aber ich würde nie komplett eine Trainerin werden wollen. Also erstens bin ich mein ganzes Leben gereist und ich habe das Gefühl, ich will irgendwann ankommen irgendwo. Und ich als Trainer, als guter Trainer oder Trainerin, geht's ja die Reise weiter. Und dann weiß ich auch nicht, ob ich so eine gute Trainerin bin. Also ich weiß nicht, ob ich dieses Trainerauge habe, weil ich würde mal behaupten, ich habe schon ein bisschen Talent in die Wiege gelegt bekommen für den Judosport. Und natürlich habe ich sehr hart auch gearbeitet, also nur Talent funktioniert ja auch nicht. Aber ich habe mir ganz oft irgendwie, so wie ich mir Sachen beigebracht habe, habe ich das ganz oft manchmal nach Gefühl gemacht oder im richtigen Moment was gespürt. Und es finde ich total schwer auch beizubringen Leuten. Und ganz oft sieht man, dass sehr gute Trainer oder Trainerinnen gut sind, die selber nicht so erfolgreich waren. Weil es sind die Leute, die sich alles hart erarbeitet haben und die es mit anderen Augen sehen. Also ich kann schon, ich analysiere selber meine Gegnerin und so, aber ich kann so mein Judo-Gefühl, aber ich glaube, es ist schwierig, dann jemandem davon was beizubringen. Mhm. So, also es gibt nicht umsonst so auch gute Trainer oder Trainerinnen. Ich stand auch mal schon neben denen, da haben die einen Kampf angeguckt und die haben innerhalb von 30 Sekunden da eine Lösung gehabt und was analysiert und das. Das wäre mir gar nicht aufgefallen. Okay. Obwohl ich Judo kann und gut bin.
Aber, und Weltmeisterin bist.
Ja, aber ich beherrsche mein Judo. Und deshalb sollen andere bessere Trainerinnen sein.
Anna-Maria, danke dir für die Begegnung, dass wir so ein bisschen hinter die Kulissen gucken durften. Und auch in deinen Kopf. Nach diesen tollen, aufregenden Jahren, die du hinter dir hast. Die aktive Karriere geht jetzt zu Ende dann im Oktober. Und dann kommt einfach Neues.
Ja, genau.
Projekte hast du. Dann dafür viel Glück. Toi, toi, toi.
Danke.
Dass das alles klappt, dass du dein Studium bestehst.
Werde ich bestimmt schaffen. Ab jetzt habe ich ja auch mehr Energie dann, die ich ins Studium reinstecken kann, anstatt
super
in den Sport.
Dann danke auf jeden Fall nochmal für die vielen tollen Momente, die wir vom Fernseher erleben durften.
Sehr gerne.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Hi, ich bin Claudia Kamit und das ist Tabulos. Ihr seid auf der Suche nach offenen Gesprächen über Kinks, Süchte, Gewalterfahrungen oder psychische Erkrankungen? Dann ist Tabulos genau das Richtige für euch. In den neuen Folgen geht es um Mi, die schon mit 14 bemerkt hat, dass sie auf BDSM steht. Mit Hagen Decker spreche ich über seine Kokainsucht und wie verdammt schwierig es ist, clean zu bleiben.
Ich nehme mir nicht vor, 6 Monate nicht zu konsumieren, sondern man sagt immer nur für heute. Heute kann ich keine Drogen nehmen. Was morgen ist, werden wir morgen sehen.
Und es geht zum Beispiel um Manshu, die als Kind von ihrer eigenen Mutter entführt wurde. Ihr wollt in das Leben von anderen Menschen eintauchen und erfahren, wie sie sich aus ihrer ganz persönlichen Krise gekämpft haben? Dann hört rein bei Tabulos mit mir, Claudia Kamit. Ab jetzt wieder jeden zweiten Mittwoch in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.